Guten Abend, ich begrüße alle herzlich zur Fortsetzung unseres Studiums im 1. Johannesbrief. Wir stehen in Kapitel 4, Vers 20 und lesen zunächst einfach Verse 20 und 21, die gehören noch zu dem Abschnitt, der parallel geht mit dem 4. Buch Mose. Das war ja der Abschnitt ab Vers 11. Wir hatten Verse 20, 21 schon angesprochen letztes Mal, aber es sollte noch etwas ergänzt werden. Und erst danach gehen wir dann weiter mit Kapitel 5. Darf ich bitten?
Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, wie kann der Gott lieben, den er nicht gesehen hat? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder liebe.
Danke. Also, hier schließt sich eigentlich der Kreis in diesem Abschnitt von Vers 11 bis 21. Johannes sagt, denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, wie kann er Gott lieben, den er nicht gesehen hat? Und wir hatten ganz am Anfang gelesen, nämlich, lesen nochmals Verse 11 und 12.
Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet.
Ja, letztes Mal haben wir gesehen, dieser Satz, niemand hat Gott jemals gesehen, steht da im Zusammenhang mit der Liebe der Gläubigen untereinander. Kann man nochmals ganz kurz wiederholen. Was war der Gedanke dahinter, dass Johannes da scheinbar unverhofft sagt, niemand hat Gott jemals gesehen? Das ist Repetition.
Gott Vater ist ein Geist und den hat niemand gesehen, Gott den Sohn schon, aber Gott Vater als Geist nicht, aber die Liebe, die der Vater zu uns hat und die Liebe, die er in unsere Herzen ausgegossen hat, die soll eben sichtbar werden.
Genau, und also die Liebe Gottes, die wird sichtbar, obwohl Gott eben selber unsichtbar ist. Und wir hatten ja letztes Mal noch aufgeschlagen, Johannes 1, Vers 18, wo genau der gleiche Satz vorkommt. Also Johannes Evangelium 1, 18.
Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat ihn kundgemacht.
Ja, danke. Also wir hatten uns ja letztes Mal erinnert, dass Gott, und zwar, muss man sagen, der dreieine Gott, ein unzugängliches Licht bewohnt, nach 1. Timotheus 6, Vers 16. Und dort sagt Paulus, den keiner der Menschen je gesehen hat, noch sehen kann. Also Gott in seiner absoluten Gottheit ist unsichtbar. Aber der Sohn Gottes ist Mensch geworden und kam aus der Unerreichbarkeit dieses unzugänglichen Lichtes in diese Welt und hat den dreieinen Gott offenbart durch sein Kommen als Mensch hier auf Erden. Aber der Jesus ging im Jahr 32 nach Tod, Auferstehung und Himmelfahrt zurück in die Herrlichkeit. Und wie ist es jetzt? Wie können Menschen den unsichtbaren Gott kennenlernen? Und die Antwort ist, wenn wir als Gläubige diese Liebe ausleben, dann wird Gott bekannt gemacht. Und nun, das nimmt also Johannes hier am Schluss dieses Abschnittes wieder auf und sagt, wenn jemand sagt, ich liebe Gott, hasst aber seinen Bruder, dann ist das in sich ein völliger Widerspruch, denn den Bruder, den kann man ja sehen. Und da ist einfach einfacher, jemanden zu lieben, den man sieht, als jemanden zu lieben, den man noch nie gesehen hat. Und darum macht er hier klar, denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, wie kann er Gott lieben, den er nicht gesehen hat? Also das, den Bruder lieben ist eigentlich einfacher. Und damit wird eben dieses falsche Bekenntnis widerlegt, wenn einer sagt, ich liebe Gott und liebt nicht seinen Bruder. Dann kann man also vom Leichteren auf das Schwere schließen. Das ist übrigens in der rabbinischen Bibelauslegung ein ganz wichtiger Grundsatz, dass man also immer vom Leichteren auf das Schwere schließen kann. Und da ist es also, es ist leichter, seinen Bruder zu lieben. Und der nächste Schritt ist dann, eben Gott zu lieben. Aber wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber das Leichtere, das macht er nicht, dann ist das völlig unglaubwürdig. Und wichtig ist, man muss das Wort sagt besonders beachten. Wenn jemand sagt, das ist im ersten Johannesbrief einfach so eine Behauptung. Wenn Johannes etwas Echtes meint, was benutzt er für ein Wort? Ich meine jetzt im Gegensatz zu sagen, aber ein Wort, das eben bekennen. Das Wort bekennen. Das muss man gut beachten. Immer dann, wenn es heißt, eben wer bekennt, dann ist es eben positiv gemeint. Das ist dann echt. Also sagen, das benutzt er im Sinn von, da behauptet einer was. Und wenn er sagt, bekennt, dann meint er wirklich das echte Sagen aus dem Herzen, aus der Wahrheit des Herzens heraus. Und das hatten wir ja auch schon in Kapitel 2, Vers 4. Liest du zum Beispiel?
Wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner und in diesem ist die Wahrheit nicht.
Ja, man kann ihm da vieles sagen. Aber das heißt noch lange nicht, dass es stimmt. Da muss man den Beweis bringen. Und wenn einer sagt, ich kenne ihn und er lebt nicht nach den Geboten der Bibel, dann macht er klar, dass das eben ein leeres Bekenntnis ist. Vers 6 im gleichen Kapitel 2.
Wer sagt, dass er in ihm bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt ist.
Genau, auch da wieder. Wenn einer so ein Bekenntnis ablegt, ja, dann ist es nötig, dass er eben auch eben den Herrn Jesus nachahmt in der Nachfolge. Und erst dann kann man sehen, dass das Bekenntnis etwa richtig wäre. Auch schon in Kapitel 1, Vers 6.
Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit.
Jawohl. Also auch wieder nur ein Behaupten. Wir haben Gemeinschaft mit ihm, aber die Realität widerspricht dem. Dann wird das falsche Bekenntnis aufgedeckt. Auch noch im gleichen Kapitel, Vers 8.
Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns.
Und dann noch Vers 10.
Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns.
Ja, also, das ist einfach sagen, sagen, sagen. Aber man kann das aufdecken anhand von sichtbaren Zeichen, dass das nur ein Bekenntnis ist. Also ein äußeres, leeres Bekenntnis. Aber wenn Johannes sagt bekennen, dann meint er wirklich das echte Bekennen. Kapitel 1, Vers 9.
Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt von aller Ungerechtigkeit.
Ja, und wenn er sagt Sünden bekennen, dann meint er eben ein aufrichtiges, echtes, reuevolles Bekennen der Sünde. Und in Kapitel 4 zum Beispiel. Da, Vers 2.
Hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott.
Jawohl. Also, da geht es auch nicht einfach so um ein Nachsagen von einem Glaubensbekenntnis, sondern wenn er sagt, bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, dann meint das ein aufrichtiges, echtes von Herzen kann man das bekennen. Ja, das ist eben wichtig, durch den ganzen Brief hindurch, diese Unterscheidung zwischen nur sagen oder echt bekennen. Und nun wird hier in 1. Johannes 4, Vers 20 noch hinzugefügt, dass es eben ein Gebot ist. Wenn jemand Gott liebt, dann ist es zwingend, dass er auch seinen Bruder liebt. Das heißt also, wir können erkennen, ob jemand ein echter Wiedergeborener ist, nicht an dem, dass er sagt, ich liebe Gott, sondern indem das eben konkret greifbar wird, er liebt die Gläubigen. Das ist ein wichtiges Kennzeichen von Wiedergeburt. Ein echter Gläubiger, der fühlt sich zu denen, die Kinder Gottes sind, hingezogen. Und wenn man feststellt, dass Menschen eigentlich, die sagen, sie seien Christen, aber sie sind eigentlich lieber mit den Menschen dieser Welt zusammen als mit den Wiedergeborenen, dann stellt sich echt die Frage, wo steht so jemand? Das ist ein ganz klarer Ausdruck, eben ob jemand wirklich Gott liebt. Das ist schwierig nachzukontrollieren, weil Gott nicht sichtbar ist. Aber wenn er seinen Bruder nicht liebt oder seinen Bruder liebt, das kann man sehr gut nachkontrollieren. So ganz ähnlich, wieder ein anderes Beispiel, von dem Schweren und dem Leichteren. In Markus 2 sagt der Herr Jesus einem Gelähmten, deine Sünden sind dir vergeben. Und dann sagen gewisse Schriftgelehrte, die da sind, die denken bei sich, das ist Lästerung. Niemand kann Sünden vergeben als nur Gott. Und danach sagt der Herr Jesus, dort in Markus 2, zu dem Gelähmten, stehe auf und wandle. Und er kann wandeln. Und dann stellt der Herr Jesus die Frage, was ist leichter? Können wir kurz aufschlagen, Markus 2. Da schließen wir auch von dem Leichteren auf das Schwerere. Markus 2, Vers 9.
Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünde sind vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Gewalt hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, spricht er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett auf und geh in dein Haus. Und er stand auf, nahm sogleich das Bett auf und ging hinaus vor allen, sodass alle außer sich gerieten und Gott verherrlichten und sagten, niemals haben wir so etwas gesehen.
Ja, also, es ist im Prinzip ganz einfach, jemandem zu sagen, deine Sünden sind vergeben. Das machen viele, die sich Priester nennen in dieser Welt. Die sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Und niemand kann kontrollieren, ob es die Sünden wirklich vergeben sind. Ja? Und das war natürlich so, der Herr Jesus sagte, deine Sünden sind dir vergeben. Und die sagen, das kann er doch nicht sagen. Das kann ja nur Gott. Ja, natürlich kann das nur Gott. Sünden vergeben kann nur Gott. Sie haben recht. Kein Priester kann Sünden vergeben. Aber der sagte, war der Gott Israels, der Mensch geworden war. Aber eben, da kann man nicht nachschauen. Und darauf sagt der Jesus, stehe auf und nimm dein Bett. Und er steht auf. Und man muss beachten, er sagt nicht im Namen Gottes, stehe auf. Er sagt in eigener Machtvollkommenheit, stehe auf. Der Jesus hat ihn geheilt. Nicht, er hat geheilt im Namen Gottes. Und dadurch wurde klar, wer er ist. Und dann kann man eben von dem Leichteren, von dem Sichtbaren, auch auf das Unsichtbare schließen. Dann kann er auch Sünden vergeben. Und so ist es eben auch hier, in einem ganz anderen Bereich. Jemand, der sagt, ich liebe Gott, aber liebt nicht im sichtbaren Bereich, den Bruder, dann ist klar, dann können wir das andere auch nicht glauben. Gehen wir weiter zu Kapitel 5. Jetzt kommt der Abschnitt, der parallel geht zum 5. Buch Mose. Ganz kurz, das sind die Verse 1 bis 5.
Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Und jeder, der den liebt, der geboren hat, liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Hieran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten, und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt, und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist?
Danke. Also hier wollen wir ganz kurz die Zusammenhänge zum 5. Buch Mose aufzeigen und dann gehen wir auf die Aussage der Verse ein. Es fällt auf, das Wort Gebote. Wie oft kommt es hier vor? Wie viel Mal? Dreimal, ja. Erstes Mal, wo?
Erstes Mal, noch in Vers 2, zum Schluss. Gott liebt und seine Gebote halten.
Jawohl, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten, genau, dann?
Seine Gebote sind nicht schwer.
Jawohl, und? Ja, im gleichen Vers, denn dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten. Ja. Es lohnt sich immer, wenn man einen Abschnitt studiert, darauf zu achten, welche Ausdrücke kommen auffällig oft vor. Und das hilft oft zu verstehen, wo ein Akzent drin liegt in der Botschaft, die da mitgeteilt werden soll. Es geht hier um die Gebote Gottes. Und was soll man mit diesen Geboten in diesen Versen? Was?
Einhalten.
Einhalten, genau. Seine Gebote halten, zweimal, dass wir seine Gebote halten. Das griechische Wort bedeutet halten, beobachten. Ja, also darauf schauen und darauf achten, dass man das auch konsequent ausführt. Und nun, wenn wir uns erinnern, das haben wir eben auch schon einen Abschnitt gehabt über das fünfte, der parallel ging mit dem 5. Buch Mose, dass da das Wort Gebote so konzentriert vorkam. Das war das letzte Mal in dem Abschnitt Kapitel 3, 19 bis 24. Und dort haben wir das Wort Gebote eben gehabt in Vers 22. Weil wir seine Gebote halten. Und dann Vers 23, und dies ist sein Gebot. Vers 24, wie er uns ein Gebot gegeben hat. Also Vers 23 war das. Und dann Vers 24, und wer seine Gebote hält. Auch da diese Konzentration von Gebot, 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 viermal, in diesen wenigen Versen, 19 bis 24. Und auch wieder das Verb halten. Und es ist ja so, das Wort Gebot kommt im 5. Buch Mose etwa 40 Mal vor. Also das ganze Buch ist geprägt von dem Begriff Gebote. Und dann kommt der Ausdruck halten, einhalten, beobachten. Dort das hebräische Wort Shamar, das kommt etwa 50 Mal vor. Also das 5. Buch Mose ist wirklich geprägt von dem Gehorsam gegenüber Gottes Geboten. Und das ist übrigens auch die Erklärung, warum in der Versuchungsgeschichte, Matthäus 4 und Parallelstellen, also Lukas 4, dort zitiert der Herr Jesus, wenn der Satan ihn versucht, immer aus der Bibel, aber aus welchem Buch? Jedes Mal aus dem fünften Buch Mose. Der Teufel wollte ihn, den menschgewordenen Messias, eben dazu bringen, dass er Gott gegenüber ungehorsam wäre. Und der Herr Jesus reagiert, widersteht mit dem fünften Buch Mose, mit dem Buch des Gehorsams. Das hat schon seine besondere Bedeutung. Und dann haben wir noch einen wichtigen Punkt. Johannes spricht in 1. Johannes 5, Vers 4 von dem Überwinden. Lies nochmals Vers 4.
Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube.
Und Vers 5.
Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist?
Danke. Und wenn wir jetzt das fünfte Buch Mose aufschlagen, dort finden wir das Volk Israel in den Gefilden Moabs, das heißt also am Fuß der Berge von Jordanien, da wo auch der Berg Nebo ist, gerade gegenüber von Jericho. Dazwischen ist noch der Jordan. Und da, in den Ebenen von Moab, auf heute jordanischem Gebiet, da hält Mose 8 Abschiedsreden. Das macht das fünfte Buch Mose aus. Und jetzt erklärt er diese Generation, die die ganze Wüstenwanderung mit all den Versuchungen und Anfechtungen überlebt hat. Und erläutert ihnen, jetzt werdet ihr über den Jordan gehen. Und er erklärt ihnen, wie sie dann eben die Gebote Gottes, die sie in der Wüste kennengelernt haben, auf die neue Situation des Landes anwenden sollen. Und darum findet man in diesem Buch immer wieder, wie er sagt, wenn du in das Land kommst, das der Herr dein Gott dir gibt. Wir können zum Beispiel aufschlagen 5. Mose 8. Wir schauen jetzt nicht alle Stellen an, aber das kommt eben so markant. Vor, Kapitel 8, Vers 1.
Das ganze Gebot, das ich dir heute gebiete, sollt ihr halten, es zu tun, damit ihr lebt und euch mehrt und hineinkommt und das Land in Besitz nehmt, das der Herr euren Vätern zugeschworen hat.
Ja, und da haben wir wieder das Gebot halten, ja, die typischen Wörter von 5. Mose. Und dann sagt er ihnen, und eben, ihr werdet da hineinkommen in das Land und das in Besitz nehmen. Und Vers 7 noch dazu.
Denn der Herr, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land, ein Land von Wasserbächen, Quellen und Gewässern, die in der Talebene und im Gebirge entspringen, ein Land von Weizen und Gerste und Weinstöcken und Feigenbäumen und Granatbäumen, ein Land von ölreichen Olivenbäumen und Honig.
Ja, das reicht schon. Also hier wird nicht gesagt, ja, wenn ihr wirklich dann ins Land kommt, sondern Mose sagt dieser Generation, der Herr bringt dich in ein gutes Land. Also wir haben hier das Volk, das die Anfechtungen der Wüstenwanderung überwunden hat und dann auch ans Ziel kommt. Das wird uns hier vorgestellt. Und genau das stellt uns Johannes vor. Alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Das heißt also, der Wiedergeborene wird auch das Ziel erreichen. Genauso wie diese Generation, die die Reden von Mose gehört hat, hatte in der Ebene von Moab mit Josua ins Land kam. Und dann möchte ich noch auf eine Parallele hinweisen. In Vers 2, 1. Johannes 5, Vers 2, heißt es, hieran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben. Er nennt die Wiedergeborenen Kinder Gottes. Und das ist ein wichtiger Begriff, auch im 5. Buch Mose. Das findet man nirgends sonst in den 5 Büchern Mose. Aber dort nennt Mose die Israeliten in Kapitel 14, Vers 1 mit einem erstaunlichen Namen. Also 14, Vers 1. 5. Mose 14, Vers 1.
Ihr seid Kinder des Herrn, eures Gottes. Ihr sollt euch nicht wegen eines Toten Einschnitte machen und euch nicht kahlscheren zwischen euren Augen.
Vers 2.
Denn ein heiliges Volk bist du dem Herrn, deinem Gott, und dich hat der Herr erwählt, ihm ein Eigentumsvolk zu sein, aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind.
Danke. Ganz erstaunlich. Ihr seid Kinder des Herrn. Kinder Jahwes. Kinder Gottes. Aber man darf das natürlich nicht verwechseln mit dem, wenn im Neuen Testament steht, Kinder Gottes. Ich war in Johannes 1, Vers 12. Da sagt Johannes, können wir das kurz aufschlagen, was er meint mit Kindern Gottes. Johannes 1, Vers 12.
Aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben.
Vers 13.
Die nicht ausgeblüht, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind.
Ja, da sagt er, Kinder Gottes, das sind Menschen, die sind aus Gott geboren. Die haben das ewige Leben aus Gott als gegenwärtiger Besitz empfangen. So wie das auch in Johannes 3, Vers 16 gesagt wird, also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Nicht haben wird. Es ist Gegenwartsform, Präsenz. Ewiges Leben habe als gegenwärtiger Besitz, das ist die Wiedergeburt. Das ewige Leben aus Gott besitzen. Und wir hätten eigentlich noch Vers 11 dazu lesen sollen in Johannes 1.
Er kam in das Seine und die Seine nahmen ihn nicht an.
Ja, also in das Seine, was ist gemeint damit? Sein Volk. Er kam in das Volk Israel. Der Jesus kam nicht in diese Welt und ging zu den Indianern in Nordamerika oder zu den Chinesen im Fernen Osten. Nein, er ging an diesen Knotenpunkt der drei Kontinente Europa, Asien und Afrika und er ging zuerst zu diesem Volk, das Gott auserwählt hatte. Zu den Nachkommen von Abraham, Isaak und Jakob. Die anderen sollten später gesegnet werden. Denn Gottes Liebe umfasst ja die ganze Welt. Darum sagt Johannes 3, Vers 16, also hat Gott die Welt geliebt. Nicht nur, also hat Gott Israel geliebt. Die Welt geliebt. Aber er kam zuerst in das Seine und das Schreckliche ist, das irdische auserwählte Volk, die Masse, nahm ihn nicht an. Und die Seinen nahmen ihn nicht an. Aber es gab einen Überrest. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und damit will ich sagen, 5. Mose 14 sagt, dass jeder Israelit ein Kind des Herrn ist. Ja, aber hier steht, er kam das Seinige, sie nahmen ihn nicht an, aber die, die ihn annahmen, die haben das Recht bekommen, Kinder Gottes zu sein. Ja, Kind Jahwes wird man durch natürliche Geburt in das irdische Volk Israel. Aber ein Glied des himmlischen Volkes Gottes wird man durch Wiedergeburt. Und das ist eben ganz wichtig, diesen Unterschied zu verstehen. Aber es ist doch so, dass die Kinder Jahwes in 5. Mose, die sind gewissermaßen ein Hinweis, ein Bild von dem, was wir dann haben, Kinder Gottes in 1. Johannes 5. Ja, jetzt schauen wir uns aber die Verse einzeln an. Bitte nochmals 1. Johannes 5, Vers 1.
Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Und jeder, der den liebt, der geboren hat, liebt auch den, der aus ihm geboren ist.
Ja, da müssen wir wieder erklären, was nicht für alle selbstverständlich ist. Was bedeutet der Ausdruck der Christus? Der Gesalbte, auf welche Sprache?
Gesalbt, auf Deutsch, aber der Messias.
Ja, ich meine jetzt, aber ich meine jetzt, der Christus ist welche Sprache?
Griechisch.
Griechisch, ja. Eigentlich steht im Grundtext Christos, ja. Aber als Europäer stehen wir eben in einer sehr stark lateinisch geprägten Tradition. Und darum ist im Deutschen eben der übliche Ausdruck latinisiert, sagt man, also etwas lateinisch gemacht, üblich geworden, Christus. Aber eigentlich steht Christos. Und das heißt, wie Jerry gesagt hat, der Gesalbte. Das wiederum ist die Übersetzung von
Messias.
Genau, von Griechisch, von Hebräisch Messias. Das heißt, Messias ist auch schon die Aussprache, wie damals ein Grieche das Wort ausgesprochen hätte. Wenn man es Hebräisch ausspricht, ist Messias
Mashiach.
Mashiach, ja. Mashiach heißt der Gesalbte, Messias. Und die Übersetzung, Christos. Und Mashiach ist eben der Titel für den Gesalbten, König, Priester und Prophet, der kommen sollte, um eben die Erlösung zu bringen. Im Alten Testament gab es drei Ämter oder Aufgaben, die wurden mit Salbung eingeführt, nämlich Könige, Priester und wo haben wir ein Beispiel von einem Propheten, der gesalbt wurde? Elisa, genau. Elia bekam den Auftrag, Elisa zum Propheten zu salben, genau. Und wer im Alten Testament im Volk Israel vereinigte alle diese drei Ämter?
Mose.
Melchisedek.
Aber der Melchisedek war auf jeden Fall König und Priester, genau. Erstaunlich. Der war aber nicht ein Israelit, sondern ein Kananiter. Darum habe ich extra noch gesagt, aus dem Volk Israel. Das war eine kleine Falle. Aber ist ja nicht schlimm. Und dann hast du aber gesagt,
Mose.
Und sonst?
Sonst niemand.
Sonst niemand. Und zwar hat eben Gott durch Mose befohlen, dass es eine Gewaltentrennung geben sollte. Das heißt, Könige, die sollten aus dem Stamm Juda kommen, aus der Familie von David. Und Priester sollten kommen aus dem Stamm
Levi,
aus der Familie
von
Aaron. Und so war es eben nach Mose, der effektiv Priester war, König und Prophet, war es nicht mehr möglich, in Israel diese drei Ämter zu vereinigen. Weil die Gefahr da ist, wegen unseres sündigen Herzens. Wenn wir zu viel Macht haben, sind wir sehr in Gefahr, eben verdorben zu werden, korrupt zu sein. Und darum hat Gott das ganz klar getrennt. Aber zum Beispiel David war ein Prophet, sagt Apostelgeschichte 2 ausdrücklich, David war ein Prophet und König, aber nicht gleichzeitig noch Priester. Und bei Mose war das so, wie sehen wir, dass er ein Priester war?
Ja,
ja. Genau. Also er konnte jederzeit ins Allerheiligste hineingehen. Nicht nur wie der hohe Priester zu seiner Zeit, Aaron. Einmal im Jahr am Yom Kippur, aber er ging, wann er wollte, hinein und konnte mit Gott sprechen, eben wie ein Freund. Und dann war er Prophet. Woran sieht man das? Ja, die Prophetie in 5. Mose 28 zeigt, dass er Prophet war. Und überhaupt, ein inspirierter Bibelschreiber ist in der Bibel ein Prophet. Er hat die 5 Bücher Mose verfasst. Nach Psalm 90 hat er auch das Buch Hiob dem Volk Israel gegeben. Ja, also er war ein Prophet. Und wo sieht man, dass er ein König war?
5. Buch Mose.
Auch in 5. Mose. Wo steht das?
König für Jeschurun.
Ja, wo steht das? Ja, weißt du, das glauben dir nicht alle. Einfach so.
32, glaube ich.
Ja, 32 ist sehr nahe. Es ist 33, Vers 5. Können wir Verse 4 und 5 lesen?
Ein Gesetz hat uns Mose geboten, ein Erbe der Versammlung Jakobs. Und er wurde König in Jeschurun, als sich versammelten die Häupter des Volkes, die Stämme Israels insgesamt.
Danke. Das wird hier gesagt. Er, es geht um Mose, wurde König in Jeschurun. Jeschurun ist ein Name für Israel. Das heißt der Aufrichtige, der gerade König. Ja, da hat er alles in sich vereinigt. Und in 5. Mose 18 kündigt er an, dass einmal der Messias kommen würde. Und zwar, der genauso sein würde wie er, nämlich König, Priester und Prophet in einem. Lesen wir 5. Mose 18, Vers 15 bis 19.
Einen Propheten aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern gleich mir, wird der Herr, dein Gott, dir erwecken. Auf ihn sollt ihr hören. Nach allem, was du von dem Herrn, deinem Gott, am Horeb begehrt hast am Tag der Versammlung, in dem du sprachst, ich möchte nicht weiter die Stimme des Herrn, meines Gottes, hören, und dieses große Feuer möchte ich nicht mehr sehen, dass ich nicht sterbe. Und der Herr sprach zu mir, gut ist, was sie geredet haben. Einen Propheten gleich dir will ich ihnen aus der Mitte ihrer Brüder erwecken, und ich will meine Worte in seinen Mund legen, und er wird alles zu ihnen reden, was ich ihm gebieten werde. Und es wird geschehen, der Mann, der nicht auf meine Worte hört, die er in meinem Namen reden wird, von dem werde ich es fordern.
Ja, also warum sagt Mose einen Propheten gleich mir? Eben einer, der auch König, Priester und Prophet ist. Und er wird eines Tages kommen und wird alle Worte Gottes sprechen. Und so ist der Herr Jesus gekommen und er sagt das im Johannesevangelium sehr deutlich, dass er eben gekommen ist, um all das, was der Vater ihm aufgetragen hat, hier mitzuteilen, zu offenbaren. Und so hat also Mose den Messias angekündigt. Und in Johannes 1 sehen wir etwas Wunderbares, ein wunderbares Beispiel von einem Israelit, der diesem angekündigten Messias, König, Priester und Prophet, begegnet ist. Johannes 1, lesen wir Verse 40 und 41.
Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den Zweien, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen eigenen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, was wird übersetzt ist Christus.
Wenn ein Jude wie Andreas an den Punkt kommt, dass er sagen kann, wir haben den Messias gefunden, dann merken wir, das ist ein Kind Gottes, der das erfasst hat. Ja, wenn man in Israel in der Straße Interviews machen würde mit Juden, die vorbeikommen, mit Säkularen, mit Orthodoxen, ist Jesus Christus der Messias? Ich würde sagen, nein, nein, nein. Und wer ist die gleiche Antwort? Das sind keine Kinder Gottes. Ja, durch Geburt sind sie Kinder Jahwes. Aber das ist eine Sache für diese Erde. Das rettet niemand. Indem man ein Mitglied ist des irdischen Volkes Gottes, hat man noch nicht das Heil für die Ewigkeit. Das ist etwas für diese Erde. Aber man muss ein Kind Gottes werden. Und das geschieht nur, indem man eben zu dem Punkt kommt, dass man erkennt, der Herr Jesus ist der Priester, der durch sein Wort in mein dunkles Herz hineingeleuchtet hat, so sodass ich erkennen durfte, ich bin verloren. Ich brauche Erlösung. Aber er ist eben auch der Priester. Und als Priester hat er sich selber geopfert. Und hat ein Opfer dargebracht, das nicht nur wie das Opfer am Yom Kippur für ein Volk ist, für ein Jahr, sondern für alle Menschen und für ewig, die ihn als Retter annehmen. Und als König ist er der, der jetzt mein Herr ist und mich durch das Leben führt. Das ist die konkrete Umsetzung von dem, wir haben den Messias gefunden. Ihn kennen als der Prophet, der die Sünde aufdeckt. Ihn erkennen als der Priester, der das Problem der Sünde gelöst hat. Und ich glaube, dass er alles gut gemacht hat durch sein Opfer. Und dem ich auch bereit bin, jetzt gehorsam zu sein und nachzufolgen. Das sind die Kennzeichen von jemandem, der, wie Johannes sagt, glaubt, dass Jesus der Christus ist. Und der ist aus Gott geboren. Ein Beispiel noch von jemandem, der sich sehr dramatisch bekehrt hat, zuerst die messiasgläubigen Juden verfolgte und dann selber ein messiasgläubiger Jude wurde. Saulus von Tarsus, Apostelgeschichte 9. Und er begegnet dem Messias vor den Toren von Damaskus und bricht zusammen. Und was ganz erstaunlich ist, wir lesen in Apostelgeschichte 9, Vers 19b bis 22. Darf ich bitten, Sven?
Er war aber einige Tage bei den Jüngern in Damaskus. Und sogleich predigte er in den Synagogen Jesus, dass dieser der Sohn Gottes ist. Alle aber, die es hörten, gerieten außer sich und sagten, ist dieser nicht der, der in Jerusalem die zugrunde richtete, die diesen Namen anrufen und dazu hierher gekommen war, sie gebunden zu den Hohenpriestern zu führen? Saulus aber erstarkte umso mehr und brachte die Juden, die in Damaskus wohnten, in Verwirrung, indem er bewies, dass dieser der Christus ist.
Ja, also ganz interessant, er hat sich bekehrt, er hat wirklich einen Zusammenbruch erlebt, hat sich bekehrt. Und wie kann man jetzt herausfinden, ob er wirklich ein echt Bekehrter ist und Wiedergeborener? Nun, wir sehen, dass er begann, sich zu Jesus Christus zu bekennen. Und zwar wissend, dass das seine totale Ablehnung zur Folge haben würde. Also wenn jemand eben den Preis bezahlt, dass er weiß, ich werde abgelehnt von der eigenen Familie, von der Verwandtschaft, ich werde abgelehnt von ehemaligen Freunden und so weiter und geht trotzdem diesen Weg, dann sehen wir, das sind Auswirkungen des ewigen Lebens, das er hat, der Wiedergeburt. Und es geht jetzt darum, der glaubt, dass Jesus der Messias ist. Ja, er sagt, Vers 22 sagt, Saulus aber erstarkte umso mehr und brachte die Juden, die in Damaskus wohnten, außer Fassung, indem er bewies, dass dieser der Christus ist. Was hat er da gemacht in der Synagoge? Können wir das mal zusammentragen?
Er hat aufgezeigt, dass der Herr Jesus, dieser verheißene Messias ist, der im Alten Testament vorausgesagt wurde.
Ja, also er hat den Beweis geliefert, dass die Prophezeiungen im Alten Testament auf den Messias sich tatsächlich in diesem Jesus von Nazareth erfüllt haben. Und erstaunlich ist das Wort beweisen. Es gibt sogar Christen, wenn man sagt, den Glauben beweisen, dann sagen sie, das darf man nicht sagen. Das ist gar nicht möglich. Dann wäre es ja kein Glaube mehr. Also beweisen kann man nicht. Es ist eben einfach ein Vertrauenssprung. Ja, mit Vertrauen hat das sehr viel zu tun. Aber hier steht beweisen. Also die Bibel sagt das so. Und zwar das Wort, das hier gebraucht wird auf Griechisch, heißt Symbibazo. Im Wörterbuch ist die Grundbedeutung zusammenbringen. Und zweitens eine Schlussfolgerung ziehen. Und drittens beweisen. Wie muss man das verstehen? Zusammenbringen. Paulus musste alle möglichen Prophezeiungen aus dem Alten Testament, die sich in Jesus von Nazareth erfüllt haben, die musste er zusammenbringen. Also nicht nur eine Stelle. Und dann meinte er, damit sei allen klar, dass er der Messias ist. Nein, viele Stellen zusammenführen. Und jetzt aus all diesen Stellen, wo er zeigen konnte, das hat sich erfüllt. Zum Beispiel aus in Jesaja 53 steht über den Messias, dass er von seinem eigenen Volk abgelehnt wird und getötet wird und wieder auferstehen wird und so weiter. Das hat er alles da aus diesen Stellen zusammengeführt und dann daraus eine Schlussfolgerung gezogen. Folglich muss er der Messias sein. Und diese Schlussfolgerung war so zwingend, logisch und nachvollziehbar, dass es eben ein Beweis war. Und so hat er bewiesen, dass dieser der Christus, also der Messias ist. Wo kommt das Wort beweisen nochmals vor im Neuen Testament? Auch im gleichen Zusammenhang in Apostelgeschichte 18. Und zwar geht es dort um einen Juden aus Ägypten, der ein Messiasgläubiger wurde. Und von ihm liest man, wie er nach Achaia, nach Korinth reiste. Apostelgeschichte 18, 27, 28.
Als er aber nach Achaia reisen wollte, schrieben die Brüder den Jüngern und ermahnten sie, ihn aufzunehmen. Dieser war, als er hinkam, den Glaubenden durch die Gnade sehr behilflich. Denn kräftig widerlegte er die Juden öffentlich, indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Christus ist.
Ja, also auch da wieder bewies, dass Jesus der Christus, der Messias ist. Jetzt heißt es erstens, er widerlegte kräftig die Juden öffentlich. Und dieses Wort ist ganz interessant. Kräftig widerlegen. Der Ausdruck im Griechischen bezeichnet etwas, dass er die Gegenargumente zu Boden schmetterte. Und dann aber eben den Beweis lieferte, dass Jesus der Messias ist. Und das Wort beweisen ist hier ein anderes. Das ist nicht symbibazo, sondern deiknymi. Und deiknymi heißt erstens im Wörterbuch zeigen. Und dann zweitens beweisen. Das heißt also, die Art der Beweisführung war so, er hat die Prophezeiungen anschaulich vorgestellt. So klar gemacht, seht ihr, da steht's. Und so ist das geschehen. Und so hat sich das erfüllt in Jesus Christus vor wenigen Jahren. Und diese Anschaulichkeit der Darlegung der erfüllten Prophezeiung war eben so eindeutig und klar, dass es ein Beweis war, dem man nicht widerstehen konnte mit vernünftigen Argumenten. Also auch da wieder ein Jude, der sagen konnte, wir haben den Messias gefunden. Und das macht klar, Apollos war ein echter Gläubiger, ein Wiedergeborener. Gehen wir zurück zu 1. Johannes 5. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Und dann wird noch etwas gesagt. Liest du das noch, Sven? 1b.
Und jeder, der den liebt, der geboren hat, liebt auch den, der aus ihm geboren ist.
Ja, das schließt ganz direkt an die zwei letzten Verse von Kapitel 4, wo wir gesehen haben, wenn jemand wirklich den unsichtbaren Gott liebt, dann liebt er auch seinen Bruder. Und Umgekehrt ist es eben so, wenn jemand wirklich den Gott liebt, der Menschen die Wiedergeburt schenkt, die umkehren, der wird automatisch auch die lieben, die die Wiedergeburt bekommen haben. Es ist nicht einfach das Gleiche, was wir schon hatten am Ende von Kapitel 4, sondern er führt das eigentlich noch weiter. Den Gott lieben, der die Wiedergeburt bewirkt. Und darum lieben wir die Wiedergeborenen, weil sie das gleiche Leben aus Gott haben. Und sehr schön. Ich wiederhole das für den Livestream. Also bei Paulus sieht man das auch. Er kam zum Glauben an den Herrn Jesus in Apostelgeschichte 9. Da war er noch in Damaskus. Und das gleiche Kapitel beschreibt, wie er dann später nach Jerusalem ging. Und er versuchte sich, der Gemeinde in Jerusalem anzuschließen. Aber die glaubten nicht, dass der wiedergeboren ist. Die nahmen ihn nicht auf. Erst als Barnabas dann als zweiter Zeuge auftreten konnte und die Bekehrungsgeschichte von Paulus erzählen konnte und auch wie er Zeugnis gegeben hat, also den Mut hatte, trotz des Widerstands, trotz der Tatsache, dass er seine ganze Karriere damit verspielte im Judentum, bereit war zu zeugen und dann wurde er aufgenommen. Aber wie André sagt, er wollte sich dort anschließen. Ich kann den Vers vielleicht noch genau angeben, weil meistens geht das dann irgendwo verloren, wenn man das nicht sich genau anschaut. Das ist also Kapitel 9, Vers 26.
Als er aber nach Jerusalem gekommen war, versuchte er, sich den Jüngern anzuschließen, und alle fürchteten sich vor ihm, da sie nicht glaubten, dass er ein Jünger sei.
Ja, danke. Und der Ausdruck hier, versuchte er, sich anzuschließen, das ist im Griechischen ein Durativ und das drückt aus, dass er nicht einmal kam und versuchte, sich anzuschließen und dann ging er halt, weil sie ihn nicht wollten. Sondern der Ausdruck bedeutet, dass er wiederholt probierte, Anschluss zu finden. Und das zeigt eben, die, die er früher verfolgt hatte, die seine Feinde waren, mit denen wollte er unbedingt Kontakt haben.
Bei Apollos sieht man es auch. Genau das Gleiche, als er dann vorausgeschickt wurde in Apostelgeschichte 18, als er aber nach Achaia reisen wollte, schrieben die Brüder den Jüngern und ermahnten sie, ihn aufzunehmen. Dieser war, als er hinkam, den Glaubenden, also auch wieder in dieser Gemeinschaft, durch den Glauben sehr beliebt.
Ja. Also auch Apollos in Apostelgeschichte 18, wo wir gelesen haben, er hat den Wunsch, nach Achaia zu gehen und dort den Gläubigen der Gemeinde in Korinth sich anzuschließen und denen eine Hilfe zu sein. Diese Liebe zu den Gläubigen, um ihnen behilflich zu sein, geistlich eine Hilfe zu sein. Ja, und Paulus hat das also versucht anzuschließen. Die haben das nicht geglaubt. Ich habe schon erklärt, dann hat Barnabas sich eingesetzt, liest noch Vers 27. Von Apostelgeschichte 9.
Barnabas aber nahm sich seiner an, brachte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie er auf dem Weg den Herrn gesehen habe und dass dieser zu ihm geredet habe und wie er in Damaskus freimütig im Namen Jesu gesprochen habe.
Ja, also das ist das Zeugnis von Barnabas. Jetzt haben wir schon zwei Zeugen, nämlich Paulus selber. Das glaubten sie ihm aber nicht. Und jetzt noch Barnabas. Und er kann ganz konkret sagen, wie sich die Bekehrung ausgewirkt hat. Und das war überzeugend. Und die Folge ist Vers 28.
Und er ging mit ihnen aus und ein in Jerusalem und sprach freimütig im Namen des Herrn.
Also, jetzt war endlich diese Gemeinschaft da. Und das war nicht nur eine Gemeinschaft, gerade in der Gemeindezusammenkunft und sonst. Und sonst nicht, das war's. Nein, er ging mit ihnen aus und ein in Jerusalem. Also auch miteinander Dinge unternehmen. Gläubige zusammen, weil man eben nicht die Freundschaft der Welt sucht, sondern die Freundschaft und die Beziehung das Zusammensein mit den Erlösten, mit den Wiedergeborenen. Das sehen wir da. Das war ganz natürlich bei ihm. Und dann sehen wir auch wieder, und das zweite Kennzeichen der Wiedergeburt, er redete freimütig im Namen des Herrn. Ja, und wenn wir schon da sind, bevor Saulus begann, Zeugnis abzulegen, da gab ja der Herr einem gewissen Ananias den Auftrag, er müsse sich des Paulus annehmen und ihm da helfen. Das ist noch Apostelgeschichte 9, Verse 10 und 11.
Es war aber ein gewisser Jünger in Damaskus mit Namen Ananias. Und der Herr sprach zu ihm in einem Gesicht, Ananias. Er aber sprach, siehe, hier bin ich, Herr. Der Herr aber sprach zu ihm, steh auf und geh in die Gasse, die gerade genannt wird, und frage im Haus des Judas nach jemand mit Namen Saulus von Tarsus, denn siehe, er betet.
Interessant. Das Kennzeichen von dem Saulus, der bekehrt ist, wird hier wie beschrieben? Er betet. Ja, er betete natürlich auch schon früher. Und ganz wunderbare Gebete, die kann man so ablesen, nicht wahr? So ist es auch üblich im Judentum. Man hat so ein Gebetbuch und ohne das geht nicht viel. Also kein Gottesdienst wäre möglich ohne diese Bücher. Ja, aber das ist das Neue. Wenn jemand wiedergeboren wird, kann er plötzlich frei beten. Ganz normal. Braucht keine vorgefertigten Gebete mehr. Und wenn man merkt, wie jemand von Herzen mit dem Herrn verbunden betet, da merkt man, das ist ein Zeichen der Wiedergeburt. Ja, jetzt gehen wir zu 1. Johannes 5 zurück. Und da erklärt Johannes, ja, aber wie kann man dann wirklich sicher sein, dass das, was ich gegenüber den Wiedergeborenen empfinde, ob das wirklich Liebe ist? Das ist auch nicht eben ganz klar, nicht wahr? Kann man sich selber in Frage stellen, und es gibt Leute, die können das unglaublich gut, sich ständig in Frage stellen. Und ja, ein bisschen muss man ja schon. Aber es gibt auch ein falsches Maß, dass man sich ständig hinterfragt. Und da sagt Johannes, liest nochmals Vers 2.
Hieran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten.
Aha, jetzt wird eigentlich das Ganze umgekehrt. Vorhin haben wir gesagt, ja, also zuerst soll mal einer seinen Bruder lieben und dann wird klar, dass er wirklich Gott liebt. Aber wenn einer sagt, ja, aber ist das wirklich echte Bruderliebe? Dann wollen wir schauen, wie er Gott liebt. Und das drückt sich aus, wodurch? Genau, Gehorsam Gottes Wort gegenüber. Wenn man merkt, jemand möchte wirklich Gottes Willen tun und das, was er in der Bibel liest, auch umsetzen. Und auch sogar dann, wenn er merkt, oh, aber da muss ich einen Preis bezahlen. Das geht nicht einfach so. Da merkt man, das ist ein echter Wiedergeborener. Jemand, der wirklich den Wunsch hat, es heißt nicht, dass ihm das ständig gelingt. Nicht wahr? Wir haben gesehen, die Kinder Gottes können auch sündigen. 1. Johannes 2, Vers 1. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand gesündigt hat, ja, es geht nicht um Sündlosigkeit, aber es geht darum, diesen Wunsch zu haben, wirklich Gott und seinem Wort gehorsam zu sein, seine Gebote halten. Und dann erklärt Johannes etwas Seltsames. Jedenfalls auf Deutsch ist es seltsam. Lies nochmals Vers 3.
Und hieran wissen wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten.
Ja, und jetzt noch Vers 3. Das ist bei mir Vers 3. Denn dies ist die Liebe. Ah. Ich weiß nicht, wo du bist. Sorry. 1. Johannes 5.
Entschuldigung, Gerd. Denn dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten, und seine Gebote sind nicht schwer.
Ja, wie geht das? Also, wenn wir die Gebote halten, dann ist das die Liebe Gottes. Ich muss das erklären. Nicht so einfach, oder? Wenn wir die Gebote halten, dann ist das die Liebe Gottes. Wir haben vielleicht Mühe, das zu verstehen, weil uns immer mehr abhanden kommt, was der Gebrauch des Genitivs ist. Und das war schon vor bald 50 Jahren in der Schule, dass das eben ein Problem war, dass viele den Genitiv nicht richtig verwendet haben. Ich mag mich noch erinnern, wie mein Geologielehrer gesagt hat auf dem Gymnasium, jemand, der so falsch gesprochen hat aus meiner Klasse: Hast du der Akkusativ noch nicht gelernt? Ja, und dort war es jetzt also nicht der Genitiv, sondern es war der Akkusativ, den er falsch verwendet hat. Und eine gewisse Verwirrung ist da und heute noch viel mehr. Also, dass jemand eben oft den Akkusativ nicht richtig verwendet, sehr häufig, und noch schlimmer mit dem Genitiv. Und es ist eben so, der Genitiv hat ganz verschiedene Funktionen. Die Liebe Gottes kann bedeuten die Liebe, die Gott hat, die Gott wirkt. Aber Liebe Gottes kann eben auch bedeuten Liebe zu Gott. Und dem sagt man, das ist der Genitivus Objektivus. Ja, und das andere, wenn es die Liebe Gottes ist, dass Gott die Liebe wirkt, das ist der Genitivus Auctoris. Das also, Gott ist der Urheber. Und hier ist es einfach dieser Gebrauch, denn dies ist die Liebe zu Gott, bedeutet das. Dass wir seine Gebote halten. Da zeigt sich echte Liebe. Und wir wissen, wie verbreitet das in der Christenheit heute ist, dass man sagt, die Liebe ist das Wichtigste. Und Lehre und so, das ist alles nicht so wichtig. Und Gebote halten, das ist gesetzlich. Aber Liebe, nun, die Bibel sagt etwas ganz anderes. Die Liebe zu Gott ist, dass wir seine Gebote halten. Und das sagt der Herr Jesus auch in Johannes 14. An diesem Abschiedsabend vor der Kreuzigung, sagt er in Johannes 14, Vers 15.
Wenn ihr mich liebt, so haltet meine Gebote.
Ja, das ist ganz klar. Also man kann nicht sagen, ich liebe den Herrn Jesus und man hält nicht seine Gebote. Und dann Vers 23.
Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen.
Ja. Also, wenn man ihn liebt, dann hält man sein Wort. Seine Gebote, sein Wort. Die Gebote, das sind die einzelnen Befehle in der Bibel. Und sein Wort halten, das ist eben ihm gehorsam sein, auch in Dingen, die vielleicht nicht ausdrücklich in der Bibel stehen, aber die sich durch den Gesamtzusammenhang der Schrift und durch die Beschreibung, wie Gott ist, ergeben. Und das ist dann sein Wort halten. Und dann ist es eben auch wichtig zu sehen, der Zusammenhang zum 5. Buch Mose. Wo haben wir das große Gebot der Liebe zu Gott in dem Gesetz Mose? Das ist 5. Mose 6, Vers 4. Das Glaubensbekenntnis Israels, das in Israel jeden Tag rezitiert wird. 5. Mose 6, Vers 4 und 5.
Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft.
Ja, und wie ist diese Liebe zu Gott eben sichtbar? Wie wirkt sich das aus? Vers 6. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen auf deinem Herzen sein. Und gib sie auch der nächsten Generation weiter und so weiter. Da sehen wir also wieder diesen engen Zusammenhang mit unserem Abschnitt. Die Liebe zu Gott zeigt sich im Gehorsam gegenüber seinem Wort. Und dann sagt Johannes, und seine Gebote sind nicht schwer. Das ist vielleicht schockierend. Aber wieso steht das so? Das hängt damit zusammen. Der Gehorsam der Kinder Gottes ergibt sich nicht dadurch, dass man einfach irgendwie sich unglaublich anstrengt und mit eigener Kraft das umsetzen will, sondern aus diesem neuen Leben heraus. Wiedergeborene haben das Leben aus Gott. Und das Leben aus Gott ist ja nicht etwas, sondern jemand. Der Jesus sagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin die Wahrheit, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist das Leben. Und Paulus sagt in Galater 2, Vers 20, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist konkret das ewige Leben in uns. Und so gibt der Herr Jesus uns die Kraft, gottgemäß zu leben. Hätte ich einen Handschuh hier, würde ich den jetzt anziehen und dann damit illustrieren. Der Handschuh selber, der kann nichts, auch wenn er Finger hat. Aber wenn die Hand reingeht, dann kann der Handschuh. Und dann ist er eben genauso wie wir. Wir sind Handschuhe, aber Christus in uns, er gibt die Kraft. Und es ist eben so, dass dieses neue Leben in uns, das Christus ist, liebt das Wort Gottes. Und wie ist das zum Beispiel jemand, der Lederach-Schokolade liebt? Diese Bruchschokolade, ja, die ein bisschen mehr kostet, aber wirklich spitze ist. Schweizer Qualität. Ja, und jemand, der das liebt, und man gibt ihm sowas und sagt, das musst du essen. Bis in eine Woche. Kein Problem. Ich meine, ein Gebot erfüllen, das man sowieso tun würde. Und das ist der Punkt, darum sagt er, und seine Gebote sind nicht schwer. Weil wir sowieso das möchten, das tun möchten, was dem Herrn gefällt. Und dann sagt Johannes, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Also der Glaube, nicht nur, dass er einfach der Messias ist, sondern dass er der Sohn Gottes ist. Und zwar von Ewigkeit her. Johannes 16, Vers 27, da sagt der Herr Jesus, ich bin von dem Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Wiederum gehe ich zum Vater. Also der Vater war schon sein Vater, als er noch in der himmlischen Herrlichkeit war. Er ist nicht erst sein Vater geworden, als er in diese Welt kam. Er ist der Sohn Gottes beim Vater von Ewigkeit her und er kam in diese Welt. Und hier wird gesagt, wer überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und das macht klar, dass also die Wiedergeborenen, die erreichen das Ziel. Die müssen nicht Angst haben, ich gehe vielleicht verloren. Sondern die dürfen wissen, ja, ich werde das Ziel erreichen. Und es ist doch so interessant, in Offenbarung 2 und 3, in den Sendschreiben an die sieben Gemeinden, Ephesus, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea, da sagt der Herr Jesus immer wieder am Schluss, wer überwindet, der. Ja, da stellt sich die Frage, müssen doch eigentlich alle, denn die Wiedergeborenen werden überwinden. Ja, aber es ist so, dass man nicht sagen kann, da eine Gemeinde und 100% sicher, alle sind wiedergeboren. Schon Galater 2 sagt, Paulus erklärt, es war aber der nebeneingekommenen falschen Brüder wegen. Was? Schon damals? Ja, schon damals. In den 40er Jahren. Und Judas Brief ab Vers 3 spricht dann auch über solche, die sich eben eingeschlichen haben, die die Gnade Gottes in Ausschweifung verdrehen. Also, es ist nicht einfach so, dass man 100% davon ausgehen kann, alle in der Gemeinde sind auch wiedergeboren. Ja, wir achten darauf, so wie die in Jerusalem geachtet haben, dass nicht einfach ein Paulus sich anschließt, der sagt, ja, ich bin gläubig, aber die haben gar keine Gründe, das wirklich zu glauben. Aber der Jesus macht klar, dass eigentlich alle diese Dinge in den Gemeinden, die machen offenbar, wer wirklich wiedergeboren ist und wer nicht. Und die, die wirklich wiedergeboren sind, die erreichen das Ziel. Eben. Der Herr sagt, wer überwindet, dem werde ich. Ja, wie gehöre ich zu den Überwindern? Ich muss mich echt bekehrt haben und wiedergeboren sein. Dann werde ich das Ziel erreichen und eben auch überwinden. Und dieses Überwinden umfasst natürlich einerseits das Böse, das in dieser Welt ist. Das haben wir in 1. Johannes 2 gesehen, wo Johannes sagt in 2 Vers 15, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Und andererseits auch Irrlehren überwinden. Wir haben, damit wollen wir enden, noch in Kapitel 4 gelesen. Vers 4. Nachdem Johannes also über Irrlehrer spricht, in den Versen 1 bis 3, sagt er in Vers 4.
Ihr seid aus Gott, Kinder, und habt sie überwunden, weil der, der in euch ist, größer ist als der, der in der Welt ist.
Ja. Also auch diese Irrlehre muss man überwinden. Nicht nur all die Angebote der Welt, die uns von Gott und seinem Wort wegziehen, sondern auch die Irrlehren, die uns eben auf die falsche Fährte bringen, auf falsche Wege bringen. Und wer kann das überwinden? Eben die, die den Herrn Jesus wirklich aufgenommen haben und denen er das Recht gegeben hat, Kinder Gottes zu sein. Wollen wir hier schließen.